Ja, ich darf Sie, darf euch auch noch mal ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ja, wir wollen ab heute uns einmal und dann auch in der nächsten Zeit, soweit der Herr nichts dazwischen kommen lässt, mit dem Buch Rut befassen. Und wir wollen heute mal damit beginnen, und zwar mit dem ersten Kapitel. Ich darf dieses erste Kapitel zunächst einmal vorlesen. Also Rut 1. Da hören wir Folgendes. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Lande, und ein Mann von Bethlehem Juda zog hin, um sich in den Gefilden Moabs aufzuhalten, er und sein Weib und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech, und der Name seines Weibes Noomi, und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter von Bethlehem Juda. Und sie kamen in die Gefilde Moabs und blieben da selbst. Und Elimelech, der Mann Noomi, starb, und sie blieb mit ihren beiden Söhnen übrig. Und sie nahmen sich moabitische Weiber, der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten da selbst bis 10 Jahre. Da starben auch die beiden Söhne, Machlon und Kilion, und das Weib blieb allein übrig von ihren beiden Söhnen und von ihrem Manne. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Gefilden Moab zurück, denn sie hatte im Gefilde Moabs gehört, dass Jahwe sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Und sie zog aus von dem Orte, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren. Da sprach Noomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, ein jede zum Hause ihrer Mutter. Jahwe erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Jahwe gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Hause ihres Mannes. Und sie küsste sie, und sie erhoben ihre Stimme und weinten. Und sie sprachen zu ihr: Doch, wir wollen mit dir zu deinem Volke zurückkehren. Und Noomi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leibe, dass sie euch zu Männern werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht, denn ich bin zu alt, um eines Mannes zu werden. Wenn ich spräche, ich habe Hoffnung, wenn ich selbst diese Nacht eines Mannes würde und sogar Söhne gebären sollte. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr deshalb euch abschließen, dass ihr keines Mannes würdet? Nicht doch, meine Töchter. Denn mir ergeht es viel bitterer als euch, denn die Hand Jahwes ist wider mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten wiederum. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hing ihr an. Und sie sprach: Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volke und zu ihren Göttern zurückgekehrt. Kehre um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sprach: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen. Und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben, und da selbst will ich begraben werden. So soll mir Jahwe tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Und als sie sah, dass sie fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Und so gingen beide, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie nach Bethlehem kamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung, und sie sprachen: Ist das Noomi? Und sie sprach zu ihnen: Nennt mich nicht Noomi, nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich gegangen, und leer hat mich Jahwe zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Noomi, da Jahwe gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat? Und so kehrte Noomi zurück und Ruth, die Moabitin, ihre Schwiegertochter, mit ihr, welche aus den Gefilden Moabs zurückkehrte, und sie kamen nach Bethlehem beim Beginn der Gerstenernte. Wir wollen nochmal stille werden. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir jetzt von Herzen Dank sagen, dass du jetzt mitten unter uns bist. Und wir dürfen dich ganz herzlich bitten, dass du uns jetzt dieses Wort aufschließt. Dass du uns wirklich mit diesem Text sagen möchtest, was für unser persönliches Leben wichtig ist. Und so wollen wir dir jetzt alle Ehre geben, dich loben, dich preisen, dass du unser lebendiger und auferstandener Herr bist. Amen. Ja, liebe Geschwister, wenn man ein Buch aus dem Alten Testament behandelt, dann ist ja eine wichtige Frage, was wir als Menschen, die vom Neuen Testament her an Jesus Christus glauben, mit solch einem Buch aus dem Alten Testament anfangen. Und ich denke, der Apostel Paulus hilft uns da ein großes Stück weiter, wenn er nämlich im Römerbrief sagt, und zwar im Kapitel 15, Vers 4, was aber zuvor geschrieben ist, zuvor, Altes Testament, das ist uns zur Lehre geschrieben, auf dass wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Das heißt, wir sind also sozusagen die Zielgruppe der Texte des Alten Testamentes und somit auch des Buches Ruth. Und selbst für Jesus Christus war das Alte Testament ja eine ganz, ganz entscheidende Quelle, wenn nicht die Quelle. Und selbst im Alten Testament finden wir ja unzählige Hinweise auf Jesus Christus. Und mit diesem Bibelverständnis, liebe Geschwister, wollen wir einmal an dieses Buch Ruth herangehen und darauf hören, was uns der lebendige Gott durch dieses Buch wirklich mitteilen möchte. Und zwar heute Morgen soll es um dieses erste Kapitel gehen. Aber vielleicht zuvor einige Bemerkungen, bevor wir da ins Detail gehen. Gerade dieses Buch Ruth zeigt ja in aller Deutlichkeit, dass der lebendige Gott alles, aber auch wirklich alles in seiner Hand hat. Er in seiner Allmacht, in seiner Souveränität, in seiner Unabhängigkeit lenkt alles so. Nicht nur, liebe Geschwister, nicht nur das Große, das Universale, sondern es greift sogar in das Leben einer einzelnen moabitischen Frau hinein, die irgendwann mal vor circa 3000 Jahren gelebt hat. Und wir haben ja, das wissen wir haben ja Bibelkenntnisse, wir haben so zwei spezielle Frauenbücher. Einmal das Buch von Esther und eben hier das Buch von Ruth. Und Ruth lebte, das haben wir ja gerade gehört, lebte zur Zeit der Richter. Und die Richterzeit war ja eine ganz, 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 ganz schlimme Zeit. Die Richterzeit war die Zeit nach dem Einmarsch in das gelobte Land und der Landverteilung durch Josua und die Zeit vor dem Beginn der Könige von Saul, David und Salomo. Und gerade in dieser Zeit, Richterzeit, sah es nicht nur sozial und wirtschaftlich schlecht aus, sondern geistlich gesehen stockfinster. Geistlich gesehen ein ganz tiefer Abschwung. Es gab überhaupt keine geistlichen Persönlichkeiten mehr, wie wir sie zuvor gekannt haben, Mose zum Beispiel, Josua. Aber wir wissen auch, dass Gott immer wieder gnadenvolle Zeiten gegeben hat, indem er Richter schickte. Aber das waren dann nur so Lichtpunkte an ganz bestimmten Orten und zu ganz bestimmten Zeiten. Und dieses Buch Ruth, es fasziniert mich ja in einer Weise wie auch das Buch Esther. Und dieses Buch Ruth ist ja eigentlich eine Geschichte in vielfältiger Hinsicht. Es ist ja zunächst mal eine wunderschöne Glaubensgeschichte. Es ist auch eine wunderschöne Geschichte darüber, dass sie zeigt, wie eine Heidin in das Volk Gottes hineinfindet. Ja, es ist auch eine wunderschöne Liebesgeschichte. Und es ist auch eine wunderschöne Geschichte darin, weil es nämlich zeigt, dass Gott in schwierigen Zeiten versorgen kann und versorgt. Ja, es ist auch eine wunderschöne Königsgeschichte. Denn Ruth, das wissen wir, ist die Urgroßmutter des großen Königs Davids. Und damit, und das ist wohl das Entscheidende, ist das Buch Ruth eben auch eine Heilsgeschichte. Es ist eine Heilsgeschichte, weil es auf unseren Herrn Jesus Christus in aller Deutlichkeit hinweist. Und wer dich, und jetzt noch vielleicht die eine oder andere Anmerkung, wer dich etwas für Sprache interessiert, wer etwas Interesse darin hat, was Namen bedeuten, da ist das Buch Ruth geradezu top. Es tauchen ja unheimlich viele Namen auf, Namen, die wir auch übersetzen müssen, Namen, ja, die letztendlich voller Botschaften sind. Wenn Elimelech zum Beispiel heißt, Gott ist mein König, Gott ist mein König. Oder Naomi, die Liebliche, die sie später Mara, die Bittere, nennt. Dann Orpa, die beiden Schwiegertöchter. Orpa, ja, die Hartnäckige, die immer das will, was andere nicht wollen oder umgekehrt. Dann natürlich Ruth, die Freundliche. Dann diese beiden Söhne, Machlon, der Kranke. Kilion, der Verschmachtende. Und dann haben wir natürlich noch Boas, was übersetzt wird mit der Starke. Und wenn man das alles so berücksichtigt, dann haben wir doch hier ein ganzes Programm drin. Ein ganzes Programm drin. Gott ist mein König, die Liebliche, die Freundliche, die Bittere, hartnäckig, stolz, verschmachten, krank, stark. Also da steckt doch ein ganzes Programm Gottes drin. Und dann noch ein letztes. Wir stellen also fest, wenn man sich mal so diese vier Kapitel durchliest, mehr sind es ja nicht. Jedes Kapitel hat so seine eigene Dynamik. Im ersten Kapitel braucht der Erzähler 10 Jahre. Haben wir ja gerade gehört, da heißt es im Vers 4, und wohnten da selbst 10 Jahre. Im zweiten Kapitel sind es nur noch wenige Wochen, und zwar die Zeit der Gerstenernte. Ich weiß jetzt nicht, wie lange so eine Ernte gedauert hat. 5, 6 oder 7 Wochen, keine Ahnung. Dann im dritten Kapitel ist es nur noch ein Tag und eine Nacht. Und im vierten Kapitel nur noch ein Gespräch. Und alles, das haben wir sicherlich auch schon festgestellt, da wir sicherlich alle schon mal das Buch Ruth gelesen haben, alles läuft auf einen Ort hinzu. Auf einen Ort. Du kommst im ersten Kapitel von Moab vor Bethlehem. Du kommst im zweiten Kapitel auf das Feld vor Bethlehem. Du kommst in dem dritten Kapitel auf die Tinne vor Bethlehem. Bis du schließlich im Kapitel 4 im Tor von Bethlehem landest. Alles läuft auf diesen Ort zu. Und dann ist es auch noch interessant, wenn man sich die Mühe macht, welches Schlüsselwort hat so jedes Kapitel? Ist ja auch ganz interessant. Beginnen wir mal ganz am Ende mit dem vierten Kapitel. Da ist also das Schlüsselwort, der Schlüsselbegriff, der Erlöser oder die Erlösung. 13 Mal taucht dieser Begriff da auf. Das dritte Kapitel hat das Thema Ruhe zum Gegenstand. 8 Mal taucht es auf. Dann das zweite Kapitel hat das Thema Ernte zum Gegenstand. Auch hier wird dieser Begriff 12 Mal erwähnt. Und jetzt kommen wir zum ersten Kapitel. Haben wir das Schlüsselwort auch schon entdeckt? Es ist umkehren. Umkehr, zurückkehren. Taucht auch insgesamt 12 Mal dieser Begriff auf. Und wohin umkehren? Wiederum nach Bethlehem. Wiederum nach Bethlehem. Dieses kleine Dorf. Und liebe Geschwister, was hat es jetzt mit diesem Dorf wirklich auf sich, mit diesem Bethlehem? Und zwar Bethlehem ist der Ort, an den die Naomi zurückkehrt. Zweitens, Bethlehem ist der Ort, für den sich Ruth entscheidet. Ja, und Bethlehem ist auch der Ort, der Menschen zu aller Zeit zur Entscheidung ruft. Bethlehem oder Moab? oder mal neutestamentlich gesagt, für oder gegen Christus. Und so wollen wir mal diesen Text, dieses erste Kapitel angehen, also diesen ersten Punkt, Bethlehem, der Ort, an den die Naomi zurückkehrt. Als dieser Elimelech mit seiner Frau Naomi und diesen beiden Söhnen, Machlon und Kichlon, da die Koffer gepackt haben und sie aufgrund dieser wirtschaftlichen Not und der sozialen Unsicherheit und der politischen Instabilität und auch vor allen Dingen des geistlichen Abfalls, des geistlichen Tiefpunktes, da in die Gefilden von Moab gezogen sind, kann ich mir vorstellen, haben sie sich sicherlich gedacht, das war eine gute Entscheidung. Gut, dass wir das so gemacht haben. Und wenn alles so zusammenkommt, diese ganzen Nöte und diese ganzen Probleme, die wir da gerade aufgezählt haben, ja, dann packen auch heute noch Menschen ihre Koffer und ziehen fort. Und das erleben wir seit einigen Jahren in einigen Teilen der Welt. Und Moab lag ja für die Familie Elimelech gerade mal auf der anderen Seite des Jordans. Aber, wir haben ja Bibelkenntnisse, wir wissen, dass Moab das Land war, das in besonderer Weise vom lebendigen Gott verflucht worden ist. Wir alle, und da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber wir alle kennen diese Geschichte mit Moab und Bileam. Ist uns ja bestens bekannt. Also es war das Land, das eben in besonderer Weise vom lebendigen Herrn verflucht worden ist. Und jetzt ziehen sie dorthin. Und jetzt machen sie dort ihre Erfahrungen. Und ganz, ganz, ganz schmerzliche Erfahrungen, die man im Grunde genommen in einem Satz zusammenfassen kann. Wenn ich also wirklich zum Volk Gottes gehöre, dann geht man aus Bethlehem nicht heraus. Wenn ich zum Volk Gottes gehöre, dann geht man eben nicht aus Bethlehem heraus. Aber sofort kommen natürlich die Gegenstimmen, die dann sagen, aber es war doch alles so notvoll, es war doch alles so schwierig, es war doch alles so problematisch. Man kann das doch verstehen, man kann diese Entscheidung doch nachvollziehen. Aber liebe Geschwister, diese Familie Elimelech, die hatte doch eine Vorgeschichte. Die gehörten doch zu dem Volk, dessen Gründungsvater Abraham, kaum dass er in dem Land war, das Gott ihm da verheißen hatte, auch wegen einer Hungersnot sozusagen die Koffer packt und nach Ägypten zieht. Und der lebendige Gott hat nicht im Nachhinein gesagt, mein lieber Abraham, das war aber eine kluge Entscheidung, taktisch geschickte Entscheidung, die du da getroffen hast, auch wenn ich dir nicht den Befehl gegeben habe, da nach Ägypten zu ziehen. Und dann hat er mit großen Schwierigkeiten seinen Patriarchen wieder aus Ägypten herausgeholt und in das Land hineingestellt, wo er hingehört und ihm klar gemacht, auch in einer Hungersnot kann ich dich dort versorgen. Auch in einer Hungersnot kann ich dich dort versorgen. Und dann kommt der Isaak, sein Sohn, und macht denselben Fehler. Packt ebenfalls die Koffer und will da wegziehen, zunächst mal in das Philisterland. Und dann erscheint ihm Gott und sagt, ziehe nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Land, das ich dir sage. Und der dritte im Bunde? Jakob. Und auch er wird von einer Hungersnot betroffen. Nur was macht er? Er bleibt im Lande. Er hat zwar seine Söhne vorausgeschickt, um die Versorgung da irgendwie sicherzustellen, aber er ist eben nicht nach Ägypten gezogen. Als die Söhne ihm allerdings berichteten, dass sein Sohn Josef da in Ägypten ist und er dorthin ziehen soll, da macht er sich auf. Und man hat quasi so den Eindruck bei dem Abraham, so gerade vor der Grenze zu Ägypten, da bremst er nochmal ab, weil er befürchtet, etwas falsch machen zu können. Und da erscheint ihm der lebendige Gott in der Nacht bei Beersheba und sagt dem Abraham, alles in Ordnung, du hast meine Einwilligung, fürchte dich nicht, nach Ägypten zu ziehen. Und liebe Geschwister, diese Geschichten, davon können wir doch hundertprozentig ausgehen, diese Geschichten kannten doch Elimelech und Naomi. Kannten doch diese Geschichten. Und jetzt sind sie in Moab. Und die Söhne nehmen logischerweise moabitische Frauen. Wiederum eine schwere Verletzung. Eine schwere Verletzung der mosaischen Gesetze, wonach Ehefrauen nur aus dem eigenen Volk genommen werden sollen. Aber sie nehmen also moabitische Frauen. Und jetzt gibt es Beerdigungen. Eine, zwei, drei. Und dann steht die Naomi da ganz alleine mit ihren beiden Schwiegertöchtern, mit ihren beiden verwitweten Schwiegertöchtern. Steht sie da und sagt jetzt einen ganz, ganz, ganz wichtigen Satz. Der Leitplatz von Ruth 1. Ich muss wieder zurück. Ich muss wieder zurück. Und das sagt sie in aller Nüchternheit. Keine dramatische, emotionale, enthusiastische Bußbewegung, sondern wir lesen es ja auch in diesem Text, sondern sie sagt ja viel eher trotzig. Sie fühlt sich da viel eher von Gott auch missverstanden. Für sie und für ihren jetzt nun verstorbenen Ehemann war das ja eine kluge Entscheidung. Und sie sagt sich, das hätten doch viele so gemacht in meiner Situation. Aber irgendwie spürt sie jetzt, irgendwie merkt sie jetzt, da gehöre ich nicht hin nach Moab. Auch wenn mein Konto dort stimmt, aber da gehöre ich nicht hin. Ich muss wieder zurück nach Bethlehem. Ich muss wieder zurück. Der Leitsatz von Ruth 1. Und liebe Geschwister, das ist doch kein altes Thema. Das ist doch kein altes Thema. Unsere Aufenthalte als Glaubende außerhalb des geistlichen Bethlehems, das ist doch kein altes Thema. Da, wo wir also unsere Lebensschwerpunkte verlagert haben, da, wo wir uns vielleicht aus bestimmten geistlichen Lebensbereichen zurückgezogen haben, da, wo wir ungewollt Kompromisse, die man halt logischerweise oder zwangsweise macht, geschlossen haben. Und plötzlich sind wir nicht mehr im geistlichen Bethlehem. Plötzlich finden wir uns im weltlichen Moab wieder. Und hoffentlich empfinden wir das durch diesen Text heute Morgen immer stärker, dass wir da nicht hingehören. Und wenn wir wirklich einmal uns in solch einer schwierigen, so einer gefahrvollen Situation befinden, dass wir das sagen wie Naomi, ich muss wieder zurück in das geistliche Bethlehem. Natürlich ist es so, das, was geschehen ist, kann natürlich die Naomi nicht wieder ungeschehen machen. Die Jahre sind passé, die Gräber dokumentieren das eindeutig und die Naomi steht da jetzt mit diesen jungen, verwitweten Schwiegertöchtern aus einem heidnischen Land. Da steht sie nun. Aber das ist natürlich kein Grund, um es weiterhin falsch laufen zu lassen. Natürlich kein Grund, sich dann wieder so weiterhin so zu verhalten. Und ich möchte mal sagen, alles bemühen oder alles zurückblicken, alles bemühen, das bisher falsch gelaufene irgendwie aufzuarbeiten, findet da seine Grenzen, wo der lebendige Gott zu dir sagt, komm wieder zurück nach Bethlehem, komm wieder zurück. Komm meinetwegen beleidigt, komm meinetwegen knurrig, komm meinetwegen missverstanden, meinetwegen trotzig zurück, aber komm wieder zurück nach Bethlehem. Das sagt dir also wirklich der lebendige Gott. Und liebe Geschwister, das ist nichts Selbstverständliches. Es ist ein riesengroßes Geschenk, dass der lebendige Gott es uns erlaubt, wieder aus Moab herauszugehen, wieder zurück in das geistliche Bethlehem. Das ist nicht etwas Selbstverständliches. Auch wenn er uns dazu auffordert, auch wenn er uns das sagt. Aber das ist ein großes Geschenk, dass der lebendige Gott uns das erlaubt, wieder zurückzukommen. Ja, und dann packt Naomi ihre Koffer und lässt ihre Beziehungen zurück und kehrt mit den Schwiegertöchtern zunächst mal Richtung Bethlehem. Das ist das eine. Bethlehem, also der Ort, an den Naomi zurückkehrt. Aber Bethlehem ist auch der Ort, für den sich die Ruth entscheidet. Und wir sehen jetzt hier Folgendes. Dass nämlich durch den falschen Weg von Elimelech und Naomi etwas unglaublich Gutes entsteht. Bitte jetzt nicht falsch verstanden. Dadurch wird kein falscher Weg gut genannt, gut geheißen. Keinster Weise. Denken wir an die Josefsgeschichte. Ihr gedachtet es böse, aber Gott gedachte es gut zu machen. Aber in dem Such der Rückkehr von Naomi hängt sich jetzt jemand dran, nämlich diese Ruth. Und bedenken wir, das ist noch eine Ausländerin, die aus einem Land kommt, heidnischen Ursprungs, und findet in der Tat zum Glauben an den lebendigen Gott. An den Gott der Naomi, an den Gott Israels. Und das ist doch auch das Thema des Neuen Testamentes. Da wird Jesus Christus geboren, woran wir uns ja jetzt in dieser Zeit in besonderer Weise erinnern. Da kommt er in diese Welt. Da kommt er zu seinem Volk. Und das Volk nimmt ihn nicht auf. Setzen wir vorsichtshalber oder genauer noch in Klammern hinzu, nimmt ihn mehrheitlich nicht auf. Sie lehnen mehrheitlich das Heil ab. Und dann passiert es, dass zu Lebzeiten Jesus Christus der ein oder andere Heide oder die ein oder andere Heidin das Heil finden. Denken wir an den Hauptmann von Kapernaum. Denken wir an diese syrisch-phönizische Frau mit ihrer kranken Tochter. Zwei Beispiele. Aber zurück zu der Ruth. Wenn wir jetzt noch diese Orpa dann auch noch im Hinterkopf haben, jetzt stehen wir nämlich hier an einer ganz entscheidenden Weichenstellung. Wir stehen jetzt nämlich hier an einem Scheideweg. Die Entscheidung, schmaler Weg oder breiter Weg. Die Ruth geht jetzt heraus aus Moab. Heraus aus der Welt, heraus aus ihrer Heimat, heraus aus ihrer Kultur, heraus aus ihrer Religion, heraus aus ihrem Gottesverständnis. Und die Alternative? Bethlehem? Fragezeichen? Ausrufungszeichen? War das klug? Wirtschaftlich gesehen würde man doch sagen, eine Katastrophe. Sozialer Status? Ganz, 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 ganz unten. Konnte die überhaupt den Bethlehemschen Dialekt verstehen? Brauchte die nicht erstmal einen Sprachkurs für Einwanderer? Zukunftsperspektive würde man doch sagen, eigentlich gleich null. Aber diese Ruth, das haben wir ja auch gehört aus dem Text, diese Ruth muss wohl ein ausgesprochenes gutes Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter gehabt haben. Und ich denke, wir haben hier mal ein gutes Beispiel, dass solche Verhältnisse auch mal gut sein können. Und nicht nur immer Stoff für tiefsten Seufzer und tiefen Kummer liefern müssen. Also sie hatte wohl ein ausgesprochen gutes Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter. Und sie geht jetzt diesen Weg. Sie geht jetzt mit der Naomi diesen Weg. Und wir sehen an dieser Frau etwas ausgesprochen Faszinierendes. Etwas ausgesprochen, ja, wie soll ich sagen, etwas ausgesprochen Erstaunliches, dass sie sich nämlich mit ihrem Leben, ja man möchte fast sagen, dass sie sich mit Schwur, mit ihrem Leben ja an den lebendigen Gott bindet, an den Gott Naomis, an den Gott Israels. Ja, wir wollen noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir erleben hier an dieser Frau etwas ausgesprochen Neutestamentliches. Dass sie sich nämlich mit ihrem Leben an das Nicht-Sichtbare bindet, als sähe sie es. Und da fällt uns ja sofort der Hebräerbrief ein, Kapitel 11, Vers 1, wo es da heißt, das ist der Glaube, nicht eine feste Zuversicht dessen, was man nicht sieht. Und diese Ruth, die macht im Grunde genommen genau das, was Jesus Christus in Johannes 20, Vers 29 sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Sie macht genau das, was der Apostel Paulus sagt im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 18. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich und das Unsichtbare ist eben ewiglich. Genau das macht sie. Und liebe Geschwister, wie war das denn möglich bei der Ruth? Wie war das überhaupt möglich? Ja, es war möglich, weil der lebendige Gott ihr Güte und Barmherzigkeit erwiesen hat, was sie, die Ruth, zuvor der Naomi und ihrem nun inzwischen verstorbenen Ehemann erwiesen hat. Neutestamentlich würde man sagen, in der Ruth ist wirklich die Gnade Gottes angekommen. Nochmal, vom menschlichen Verstand her, war ihre Entscheidung nicht klug gewählt. Von der Prognose her überhaupt nicht schlüssig. Aber jetzt ist diese Ruth, jetzt ist die wirklich angekommen. Diese Ruth, aus einem Land heidnischen Ursprungs kommend, jetzt vor Bethlehem stehend, ist sie jetzt wirklich angekommen. Ja, man möchte fast sagen, mit nichts in der Tasche. Ich habe nichts, ich sehe nichts, ich kenne nichts. Hat sie wirklich so gedacht? Wir können ja davon ausgehen, dass in den 10 Jahren, wo die Ruth und auch die Orpa, wo sie gemeinsam da mit der Familie Elimelech da unterwegs waren, dass sie manches vom lebendigen Gott gehört haben. Davon können wir wirklich ausgehen. Und vielleicht hat sie hier schon sagen können, ja, ich habe dich, ich sehe dich, ich kenne dich und ich verlasse mich auf dich. Genau das ist es. Und liebe Geschwister, das, was wir hier an der Ruth sehen, dass sie sich mit ihrem Leben an diesen lebendigen Gott bindet, dass sie sich an das nicht Sichtbare bindet, als sähe sie es, ja, was ist das? Das ist Glaube. Das ist doch der Glaube, genau der Glaube, mit dem du angefangen bist, als du zu dem Herrn Jesus Christus gefunden hast und durch die enge Pforte auf diesen schmalen Weg getreten bist. Und jetzt bist du auf diesem schmalen Weg, vielleicht erst Monate, vielleicht Jahre oder schon Jahrzehnte. Und der lebendige Gott fordert dich immer und immer wieder neu heraus, auf dieser Rutschspur zu bleiben. Ich habe nichts, ich sehe nichts, ich kenne nichts, aber ich habe dich, ich sehe dich, ich kenne dich, ich verlasse mich auf dich. Du hast wirklich Worte des ewigen Lebens. Und dein Ort, dein Bethlehem, ist hier und heute in Jesus Christus. Da bist du, da bleibst du, da wohnst du, da gehörst du hin. Und noch etwas zeigt uns die Ruth. Und noch etwas wird an dieser Ruth nämlich sichtbar. Bedenken wir immer, sie lebte in der Rechnerzeit, jetzt lebt sie da in Bethlehem, in diesem Umfeld, wo die Mehrheit gottlos lebte. Und sie zeigt uns auch noch, dass es möglich ist, in solch schwierigen Zeiten mit dem lebendigen Gott zu leben. Und das gilt auch für uns. Eben auch für uns, wenn der Wind der säkularen Welt immer schärfer uns ins Gesicht bläst. Das sehen wir an der Ruth und das dürfen wir wirklich wissen. Und wenn man mal so die Zeiten des Alten Testamentes ein wenig analysiert, ja, eigentlich war es nie anders. Es gab mal selten Phasen des geistlichen Aufschwungs oder des geistlichen Aufatmens. Denken wir an Henoch, denken wir an Noah. Es waren doch Menschen, gottesfürchtige Menschen, die in Zeiten lebten, wo die Mehrheit doch gottlos lebte und nicht an Gott glaubte. So, und jetzt noch einige Worte zu der Orpa. Ganz anders reagiert ja die Orpa. Ich weiß nicht, was diese Schwiegertochter gedacht hat. Vielleicht hat sie sich gesagt, ja, auf der einen Seite ist es natürlich schon traurig, ist es schade, wenn ich eine so patente Schwiegermutter zurücklassen muss. Aber auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht klug, wenn ich da mitgehe. Und das ist ja die Tragik bei der Orpa. Und sie wählt jetzt, die schon ganz, ganz nah an dem verheißenen Land zu Bethlehem stand, ganz, ganz nah dran. Sie wählt trotzdem den innerweltlich klugen, nachvollziehbaren, angemessenen, breiten Weg zurück nach Moab. Das ist Orpa. Aber das ist die große Tragik, die nun ganz, ganz nah, die ganz, ganz nah da an der Grenze stand zum verheißenen Land. Aber wir müssen noch ein bisschen bei der Ruth bleiben. Als die Ruth nämlich mit ihrer Schwiegermutter Noomi, als sie da vor Bethlehem stand oder in Bethlehem war, da konnte sie ja in keiner Weise auch nur erahnen, sehen oder kennen, was das heilsgeschichtlich einmal bedeuten würde. Dass der lebendige Gott in seiner unglaublichen Souveränität und Unabhängigkeit da einen so herrlichen Plan hat, ja, dass ihm absolut nichts entgleitet. Nicht, dass er sogar das Leben dieser moabitischen Frau so planen kann und auch so geplant hat, so maßgenau, liebe Geschwister, tja, dass es wunderbar in seinen Heilsplan hineinpasst. Was hat denn die Ruth gesehen? Sieht die denn, dass schon 3 Generationen weiter da so ein kleiner Junge auf die Welt kommt, der schon 7 Brüder vor sich hat und dem sein Vater Isai den Namen David geben wird? Sieht sie denn das? Nein. Sieht sie denn wirklich, dass ein paar Jahrzehnte später da der letzte Richter mit Namen Samuel auftritt und gerade diesen David in großem Widerstand zu seinen großspurigen Brüdern zum König salben wird? Nein. Sieht sie denn, dass einige Jahrhunderte später der Prophet Micha kommen und im Namen Gottes sagen wird, und du Bethlehem Ephrata, der du klein bist unter den Städten Judas, aus dir soll mir kommen der Helfer oder Retter Israels? Und dann heißt es weiter, nicht, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her war. Sieht sie denn das? Nein, das sieht sie nicht. Sieht sie denn, dass aus dieser davidischen Linie einmal der Davide kommen wird, nämlich der Messias, Jesus Christus, unser Heiland? Sieht sie das? Nein, das sieht sie nicht. Sieht sie denn, dass circa 1200 Jahre später da ein Matthäus aufkreuzen und den Stammbaum Jesus Christus aufschreiben wird und neben 3 anderen Frauen namens Bathseba, Tamar und Rahab noch ein weiterer Name auftauchen wird, nämlich ihr Name Ruth? Sieht sie das denn? Nein. Sieht sie denn, dass zur gleichen Zeit da ein Engel privat bei Josef auftauchen wird, der sich gerade mit großer Freude da mit seiner Maria verlobt hat? Und dann kommt diese merkwürdige Schwangerschaftsgeschichte, nicht welche die Beziehung beinahe auseinanderzureißen droht und der lebendige Gott dem Josef durch einen Engel sagen muss, halt, mein lieber Josef, alles in Ordnung, du brauchst keine Bedenken, keine Zweifel gegenüber deiner Maria haben, ist alles klar, da kommt der Messias, da kommt mein Sohn auf die Welt. Sieht sie das? Nein. Und sieht sie schließlich, dass da eine römische Steuerbehörde da eine Volkszählung inszenieren wird und eine ungeheure Reisetätigkeit da in Gang kommt und irgendwann da diese hochschwangere Maria auf einem Esel sitzend, ja wo ankommt? In Bethlehem. Und da der Messias, da der Sohn Jesus Christus zur Welt kommen wird und eben nicht in Nazareth. Sieht sie das alles? Nein. Nichts, absolut nichts sieht sie von alledem. Keine Ahnung konnte sie davon haben, was das heilsgeschichtlich einmal bedeuten würde, dass der lebendige Gott sie in seinen Heilsplan da einbaut. Und was sagt uns das? Wenn wir diesen planvollen, diesen machtvollen, diesen kraftvollen, diesen liebevollen Gott sieht, dann ist es auch ein riesengroßer Grund, ihn wirklich anzubeten. Wir Menschen sind ja stolz auf unsere Errungenschaften und auf unsere Leistungen, aber was ist das für ein Klacks gegenüber den millionenfachen Lebensschicksale und diese so zusammenzufügen, dass sie in den Heilsplan Gottes hineinpassen und dass er damit seine Geschichte macht. Das ist ein Klacks gegenüber den Leistungen und Errungenschaften, die Menschen da vollbringen. Aber es ist eben nicht nur ein Grund, ihn anzubeten, sondern es ruft auch zum Vertrauen. Es ruft auch zum Vertrauen gegenüber diesem lebendigen Gott. Dein Leben ist eben kein Zufall, dein Leben ist eben kein Schicksal, sondern da ist jemand, nämlich der lebendige Gott, der über deinem Leben bestimmt, der bestimmt hat, dass es dich gibt. Und man muss weiter sagen, dass jeder Tag deines Lebens von ihm schon gedacht, schon geplant und schon aufgeschrieben ist. Und noch einen Schritt weiter. Du bist nicht nur das Ergebnis dieser liebevollen Planung Gottes, sondern, das ist ja das Faszinierende, auf der einen Seite und auf der anderen Seite möchte man sagen, das Unbegreifliche, dass er dein kleines Leben in seinen Plan mit einbaut, um mit dir zum Ziel zu kommen. Nicht, und das genau hat die Ruth erlebt. Und genau das ist das Geheimnis, was der Apostel Paulus in 1. Korinther 3, Vers 9 sagt. Wir sind Mitarbeiter des Reiches Gottes. Wir sind Mitarbeiter des Reiches Gottes. Und jeder von uns weiß, nötig hat uns der Herr nicht. Aber er baut uns damit ein. Dein kleines Leben, mein kleines Leben, unser kleines Leben. Das ist es. Ja, Bethlehem. Nicht nur der Ort, an den Naomi zurückgekehrt ist. Nicht nur der Ort, für den sich Ruth entscheidet. Ja, es ist auch der Ort, nicht der Menschen zu aller Zeit, ja, zur Entscheidung ruft. Bethlehem oder Moab? Für Christus oder gegen Christus? Liebe Geschwister, ich kann natürlich nicht in eure Herzen hineinschauen und ihr könnt es auch nicht. Es kann nur einer, das ist unser lebendiger Herr. Aber es kann natürlich sein, dass heute ausgerechnet jemand unter uns ist, ja, wie soll ich es ausdrücken, der sich momentan so in diesem Grenzland zwischen Bethlehem und Moab befindet, geistlich gesehen, dort befindet. Es kann sein, dass du schon längere Zeit hier hinkommst, dass du schon längere Zeit vom lebendigen Gott gehört hast, wie auch immer das geschehen ist. Es kann sein, dass du dich hier in dieser Gemeinde wohlfühlst. Es kann sein, dass du das Leben, so wie es hier in dieser Gemeinde praktiziert wird, akzeptierst. Du findest nette Menschen, findest nette Leute. Du feierst auch die Feste, die christlichen Feste mit. Vielleicht beteiligst du dich auch in irgendeiner Weise in dieser Gemeinde. Aber eins musst du wissen. Das ist letztlich nicht das Entscheidende. Irgendwann einmal muss diese persönliche Entscheidung kommen. Und dann stehst du genau an dieser Grenze zwischen Bethlehem und Moab. Genau in diesem Grenzland zwischen Bethlehem und Moab. Und wie sieht deine Entscheidung aus? Wie sieht sie aus? Lässt du alles weiterlaufen wie bisher? Bleibst also in Moab? Bleibst also in der normalen Welt? Oder ist dein Bekenntnis das der Hut? Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Natürlich wirst du das so nicht sagen. Deswegen wirst du es neutestamentlich sagen, so wie es der Petrus damals gesagt. Herr, wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen? Ich habe in dieser Gemeinde wirklich erkannt, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Dass du in der Tat Worte des ewigen Lebens hast. Das habe ich erkannt und ich glaube, dass du bist Christus, der Sohn Gottes, der für mich gestorben ist, der für mich gelitten hat, der für mich ans Kreuz gegangen ist, der all dort meine Sünden getilgt hat. Es kann sein, dass das für dich heute dran ist. Aber dann bitte ich dich, sage Ja zu dem lebendigen Gott, sage Ja zu Jesus Christus, sage zu ihm, ja, ich möchte. Auch wenn ich erst sehr wenig von dir kenne, aber ich weiß, dass ich dir vertrauen darf und dass du wirklich Worte des ewigen Lebens für mich hast. Aber darum kann ich dich dann nur bitten, mach es wirklich fest mit ihm, sage Ja, ich möchte. Ja, das war mal Ruth, das erste Kapitel. Vielleicht könnt ihr ein wenig verstehen, dass mich dieses Buch, wie auch das Buch Esther, sehr fasziniert. Und das werden wir vielleicht, so Gottes Willen, auch an den nächsten Kapiteln sehen. Es sind nur insgesamt 4 Predigten, ja. Kapitel 2 eine Predigt, 3, 4, jeweils eine Predigt. Aber es ist hochinteressant, sich mal mit diesem Buch gut zu befassen. Also halten wir nochmal fest. Nicht Bethlehem, der entscheidende Ort, dieses geistliche Bethlehem. Es war damals der Ort, an den Naomi zurückgekehrt ist, für den sich Ruth entschieden hat. Und ist für uns, für die Menschen heute, der Ort, nicht, der immer wieder zur Entscheidung aufruft. Geistliches Bethlehem oder weltliches Moab. Für Christus oder gegen Christus. Amen.